Wollen wir weitermachen? Na gut, wenn das Essen da ist, dürfen Sie auch essen. Gut, machen wir weiter. Ja, ich habe Ihnen gezeigt, man kann diese Texturen, das heißt die Beeinflussung der Parameter des Beleuchtungsmodells sehr, sehr vielgestaltig einsetzen. Vieles macht Sinn. Die häufigste Verfahren ist dieses hier, a posteriori Skalierung des Farbwertes, das heißt die Modellierung des Farbwertes, die Beleuchtungsgleichung wird erstmal so ausgerechnet, wie sie ist und dann modelliert der Texturwert halt dieses. Wir wissen aber ganz genau, das ist oft nicht das Gewünschte, das heißt das Gewünschte ist, dass wir zum Beispiel die Oberflächenfarbe modellieren und die Oberflächenfarbe wäre mit dem Materialparameter MDiff beschrieben, also diffuse, mit der diffusen Reflexion und dass wir den am besten durch den Texturparameter dann verändern. Das heißt, wir setzen ihn vorher auch auf weiß. Damit bleibt die spiegelnde Reflexion und Emission unbeeinflusst und eigentlich ist es das, was wir dann machen wollen. Wir können aber eben all das andere eben auch benutzen. Sie dürfen da frei mit spielen, wie Sie wollen. Die a posteriori Skalierung ist vor allen Dingen bei der reinen Gouraud-Interpolation natürlich sehr, sehr sinnvoll und wird da typischerweise eben eingesetzt. Die anderen Verfahren dann eben woanders. So, was ich Ihnen jetzt noch zeigen will, ist die Wirkung bestimmter spezieller Texturen und wie setzt man sie ein. Und wir wollen zwei Mappings hier speziell betrachten, nämlich das sogenannte Environment Mapping und das Bump Mapping. Das Environment Mapping wird gern dafür eingesetzt, um spiegelnde Situationen eben zu beschreiben. Nun stellen Sie sich vor, kommt ja nicht allzu häufig vor, aber Sie haben irgendwie eine schöne Wohnzimmerszene und auf dem Wohnzimmertisch haben Sie einen Würfel stehen aus Spiegelglas. Da möchten Sie natürlich, dass all die Objekte, die hier rundherum stehen, sich hier drin spiegeln. Und das können Sie mit einem Eimer, also so mit den bisherigen Methoden, nicht erreichen. Ja, okay. Aber Sie können eine Environment Map benutzen. Wir werden nächstes Mal eben sehen, dass das sogenannte Raytracing dieses direkt berechnet. Wir wollen es jetzt approximieren. Und wie geht das? Das geht einfach folgendermaßen: Als ersten, als vorbereitenden Schritt gehen wir her und sagen, von diesem spiegelnden Würfel, da benutzen wir gewissermaßen jede Seitenfläche als Bildschirm. Okay? Und projizieren die gesamte Welt als ersten Schritt hier drauf. Also wir tun quasi so, als ob das unser Bildschirm wäre, der eben eingeteilt wäre in Pixel. Und im ersten Schritt projizieren wir unsere Welt auf diese ebenen Flächen. Im Zweifelsfall sind Dreiecke immer eben. Das ist aber ein vorbereitender Schritt. Und dieses Ergebnis, das merken wir uns als Textur. Also es ist ein typisches Two-Pass, also Two-Pass-Rendering. Das erste ist, wir generieren die Textur und zwar dadurch, dass wir quasi sagen, unser Bildspeicher ist jetzt der Texturspeicher und wir errechnen uns unsere Textur. Wenn die Szene statisch ist, das heißt, keine Bewegung von Objekten, keine Bewegung von Lichtquellen, keine Bewegung von Objekten, keine Bewegung der Lichtquellen, dann ist das auch korrekt. Ja? Das heißt, wir projizieren unsere Welt, wo jetzt hier unser Männchen eben dann so steht, hier drauf. Das heißt, das steht dann eben hier so da drauf und tun so, als ob das ein Bild wäre. Ja? Nein, nur die sichtbaren Flächen. Klar. Aber das mache ich als vorbereitenden Schritt, ja? Okay. So, und hier sehen Sie dann genau diese Situation. Hier die Würfel, dieses umgebende oder dieses Objekt in der Szene hat gewissermaßen die Umgebungsansichten hier dargestellt. Hier abgewickelt, dieser Würfel, und dann kann man eben daraus die Bilder erzeugen. Es ist jetzt nicht notwendig, dass das ein Würfel ist. Man kann dasselbe auch mit anderen Objekten machen, also mit einer virtuellen Kugel zum Beispiel, die ich da rumlege. Das ist dann immer, also so eine Kugel lege ich um das Objekt und parametrisiere dann wieder mit den zwei Kugelwinkeln. Und der Fehler, sagen wir mal, ist kontrollierbar oder schnell sichtbar in einer interaktiven Arbeitsweise. Und so kann ich das schon kontrollieren. Es ist aber weit entfernt von korrektem Rendering. Ja? Weil natürlich stimmt das eigentlich nur für den Mittelpunkt der Kugel. So, und was man dann typisch macht, ist, ich erweitere hinten unsere Beleuchtungsgleichung genau um diesen Term. Ja? Und das ist nichts anderes als ein zusätzlich, also diese Reflection Map, dann auch zusätzlich drauf addiert. Okay? Da werden wir dann sehen, an der Stelle kann ich genau auch einsteigen und Raytracing-Bilder und normale Bilder kombinieren, wenn ich verschiedene Verfahren implementieren will. Das ist schnell und einfach zu berechnen. Einfach, weil ich genau dieselben Algorithmen benutze. Ich benutze ja quasi nur diese Oberfläche als Bildschirm und rechne so. Das liefert in der Regel gute Renderergebnisse. Niemand kann zum Beispiel die Verzerrung von Wolken oder dergleichen hier in so einem Objekt dann kontrollieren, ob das richtig ist oder nicht. Ja, das ist also in keinem Fall sichtbar. Es kann dazu verwendet werden, große ausgedehnte Lichtquellen als Textur auch darzustellen. Das ist so ein Trick, den man gegebenenfalls nochmal macht. Ja, okay. Aber wie gesagt, es erzeugt Fehler. Das sind hier die Nachteile. Die Reflexionsberechnung ist nur dann korrekt, wenn der Objektpunkt P sich im Weltmittelpunkt befindet. Also eigentlich ist es nie korrekt. Verstehen Sie? Aber solange dieses Objekt klein ist, gemessen an der Kugel, die es umgibt, ja, ist alles in Ordnung. Okay? Das ist der Fehler und den muss man eben berücksichtigen. Zusammenfassend ist, und das ist jetzt so ähnlich wie bei dem Two-Part Mapping, ist das umgebende Objekt schlecht parametrisiert, dann entstehen Fehler. Und zwar sichtbare Fehler. Und darum gibt es dann natürlich ein paar Leute, die sagen, halt, ich kann das eben auch noch besser machen. Dann gibt es eben hier zum Beispiel als Vertiefung angegeben, die Parametrisierung der Kugel eben anders gestalten. Ich kann übergehen und zu einer, wie man dann sagt, zu einer Parametrisierung von Blinn und Newell. Da kann man dann eben noch kontrollieren, wie ist das Verhältnis eigentlich an den Polen, wo liegen die Pole und dergleichen mehr. Und Green hat das mit einem Würfel gemacht. Das war das einführende Beispiel und das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Und hier sehen wir dann eben auch Ergebnisse daraus. Also zum Beispiel dieses rechte Bild ich sage einmal, niemand ist in der Lage, da, wenn Sie nur dieses Standbild haben, einen Fehler zu identifizieren. Obwohl natürlich ein Fehler drin ist. Obwohl das einfach hier mit diesem Bildchen gerendert wurde. Ja, also mit diesen 6 Würfelflächen da so drauf gemappt. Aber bei so ungleichmäßigen Objekten kann niemand einen Fehler erkennen. Sie würden unter Umständen Fehler erkennen, wenn Sie jetzt mit der Kamera hochschwenken und von oben drauf gucken, weil da ist garantiert der Würfelpol und damit das Problem. Okay. Hier nochmal die unterschiedlichen Parametrisierungsarten. Man muss aufpassen, zum Beispiel insbesondere, egal ob es jetzt eine Kugel ist oder ein Würfel, wie groß ist dieser Würfel im Verhältnis zum Objekt? Okay, und das ist hier variiert. Okay, einmal haben Sie eben dieses Bild, da ist der Würfel relativ eng um das Objekt gelegt, ist für die Environment Map nicht sehr gut. Okay, aber und rechts ist es eben größer und weiter weg. Gibt es noch viele weitere Mappings, die ich jetzt nicht im Detail mit Ihnen besprechen will. Auf jeden Fall, das sind eben Szenen, die man damit erzeugen kann. Ob die nun so besonders häufig vorkommen, selbst im Computerspielen, da bin ich gar nicht sicher. Aber man kann es, man kann also mit einer normalen Render-Pipeline eben auch spiegelnde Objekte erzeugen. Gehen Sie mal heute Abend nach Hause und schauen Sie sich an, wie viele echt spiegelnde Objekte Sie in der Wohnung haben. Sie werden herausfinden, das sind ganz, ganz, ganz wenige. Ja, also wirklich spiegelnde. Vielleicht ein Spiegel im Bad, hoffe ich zumindest. Gut, also viele Varianten da. Will ich jetzt mit Ihnen nicht besprechen. Das ist zum Beispiel mit Hans-Peter Seidel, Heidrich und Seidel hier aus Saarbrücken, die das vor fast 20 Jahren oder vor 15 Jahren gemacht haben. Okay. Ist für uns eine Vertiefung. Weil das sind alles Varianten, ob Sie die jetzt im Detail kennen oder nicht, ist unwichtig. Wichtig ist, dass Sie wissen, okay, Sie können spiegelnde Objekte eben auch nicht nur im Raytracing, das, was wir nachher behandeln, sondern auch hier in der normalen Ausgabepipeline herstellen. Mit der Environment Map. Auch sehr, sehr wichtig sind die sogenannten Bump Maps. Und Sie alle wissen hoffentlich, was ein Bumper ist. Was man damit sagen will, ist, ich modelliere damit die Oberfläche. Das heißt, aus einer glatten Kugel, ja, wird eben so eine genarbte, lederartige Oberfläche. Die Frage ist, wie mache ich das? Und die Bump Map macht nichts anderes als das, was hier angezeigt ist. Hier haben Sie die normale Oberfläche, Ball. Okay? Glatt und rund. Das heißt, die normalen würden alle nach unten, nach oben zeigen. Dann haben Sie diese Bump Map. Ist hier ganz gleichmäßig variiert, aber ist ja egal. Das heißt, da haben Sie irgendwie Werte drin, die gewissermaßen Länge eines Pfeiles angeben. Zum Beispiel den Rotwert. Der Rotwert möge dafür missbraucht worden sein. Sie haben hier 2 Möglichkeiten, das gewissermaßen die Oberfläche zu modellieren, nämlich einmal nach dieser Variante, das wäre eine Offset-Fläche, das heißt, die Werte, die da drin sind, addieren Sie zur tatsächlichen Geometrie. Okay? Addieren Sie einfach auf, damit haben Sie gewissermaßen auf der Oberfläche eine zweite kleine Höhenmodulation draufliegen. Oder Sie interpretieren es anders, Sie variieren die normale. Das heißt, ausgehend von einer normalen, die einfach nach oben zeigt, sagen Sie, der eine Wert verschiebt es in die Richtung, so oder so, und der zweite Wert würde es so oder so verschieben. Und damit können Sie eben solche Oberflächenrichtungen angeben. Sie wissen ja, dass die Richtung ganz wichtig ist. Die Richtung entscheidet ja letztlich über den Farbwert. Und wenn Sie das machen, kriegen Sie also so perturbierte, normalen oder Offsetflächen. Beides ist möglich mit derselben Textur. Und beides erzeugt gewissermaßen den Eindruck, dass also zum Beispiel den Eindruck, dass Sie eine solche Narbenstruktur da drauf haben. Okay. Das Bumpmapping ist für sehr kleine Strukturen zu rechenaufwendig, muss man vorsichtig sein, weil wenn ich da tatsächlich die Höhen immer variiere, andere XY-Rechnungen, oder ist rechenaufwendig, sagen wir es mal so, weil mit heutigen GPUs geht fast alles. Hier ist nochmal dargestellt, dass sich das natürlich im Folgenbeleuchtungsmodell dann gut einsetzen lässt und auch prima funktioniert. Sie dürfen das gerne alles nachrechnen. Hat mir bisher noch niemand gemeldet, dass das falsch ist, was aber eigentlich kein Zeichen dafür ist, dass es richtig ist. Allenfalls ein Indiz. Es ist aber sicher, dass das wenige Leute nachgerechnet haben. Aber anyway, es funktioniert sehr, sehr gut und das ist dann das Ergebnis. Also hier mal gezeigt mit verschiedenen Texturen einfach, wie das Ergebnis dann aussehen kann. Also gut, hier einfach sogar mit dem Gouraud-Verfahren schattiert. Ja, wunderbar. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg damit. Und fasse jetzt mal die ganze Vorlesung zusammen. Sie wissen jetzt, dass Texturierung ein sehr mächtiges Werkzeug ist, um diese Feinstrukturen, die zwischen der Geometriemodellierung und der optischen Glätte, sprich das ist eine polierte Oberfläche oder das ist eine raue Oberfläche, optisch raue Oberfläche, dazwischen liegt und viele, viele reale Objekte interessanter gestalten kann. Es gibt da sehr, sehr viele Varianten und Spezialfälle. Das Schöne ist, Sie müssen sich gar nicht mehr setzen. Das Schöne ist, mit moderner Grafikhardware können Sie all dieses durch die Programmierung des Shaders selber erreichen. Okay. Gut. Bleibt nur noch der Ausblick. Der Ausblick ist minimal. Wir haben noch genau eine Vorlesung. Wird es noch mal sehr, sehr viele Bilder geben, nämlich die ganzen Raytracing-Bilder, die ganzen Radiosity-Bilder. Und ich hoffe, Sie haben beim letzten Mal dann auch noch Spaß. Die Abschlussfrage, haben Sie noch Fragen? Müssen nicht alle weggucken jetzt. Nein, Sie haben keine Fragen mehr, aber offensichtlich Hunger. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit und ansonsten einen schönen und erfolgreichen Nachmittag. Und überlegen Sie sich, ob Sie morgen Abend vielleicht zum Stallman mal reinschauen. Bis dann, ciao.